Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 19, die Verse 8 bis 10. Er ging aber in die Synagoge und predigte frei und offen 3 Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von der Lehre, trennte er sich von ihnen und sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Und das geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Es gibt wohl niemanden unter uns, der nicht schon mindestens einmal in seinem Leben umgezogen ist. Ich wurde erinnert an den bekannten gläubigen Wissenschaftler Walter Smith, der in seinen Dienstjahren zusammen mit seiner Frau und sicherlich auch mit den Kindern dann mehr als 10-mal umgezogen ist. Während der Wüstenwanderung der Kinder Israel mussten die Israeliten immer wieder ihre Zelte abbrechen, neu aufbauen, wieder abbrechen, neu aufbauen. Sie mussten ständig umziehen und da konnte es passieren, dass sie gerade ihre Sachen ausgepackt hatten oder wie wir zu sagen pflegen, ihre Koffer und dann ging es schon wieder weiter. Und dann kamen sie an Orte, da mussten sie eine lange Zeit bleiben, mehr als ihnen lieb war, bis sie dann endlich das Signal bekamen, wieder aufzubrechen und weiterzuziehen. Das war also sehr, sehr unterschiedlich. Sie waren auf ihrer Wanderung durch die Wüste total abhängig von dem lebendigen Gott. In unserem Predigttext haben wir es auch mit einem Umzug zu tun. Paulus war bereits einmal in Ephesus gewesen und hatte dort in der Synagoge das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus verkündigt, hatte sie vom Alten Testament her darin gelehrt, dass Jesus, der von Gott verheißene Messias, sei. Dann aber hat er schnell seine Zelte dort abgebrochen, weil er unbedingt nach Jerusalem wollte, wahrscheinlich zum Passafest, hatte ihnen aber versprochen, denen, die er dort in Ephesus zurückließ, versprochen, wieder zurückzukehren. Vorausgesetzt natürlich, dass es der Wille Gottes war. Und das geschah dann auch. Man hätte ihn gerne doch dort eine Zeit in Ephesus festgehalten, aber Paulus gab ihrem Drängen nicht nach. Als er dann zurückkehrte, inzwischen hatte auch ein Bruder namens Apollos in Ephesus das Evangelium verkündigt. Als er wieder zurückkehrte nach Ephesus, da ging er wieder in die Synagoge und predigte dort das Wort Gottes. Er ging aber in die Synagoge und predigte frei und offen 3 Monate lang, lehrte und bezeugte sie von dem Reich Gottes. Aber es regte sich dann doch Widerstand gegen das Evangelium. Und Paulus sah sich genötigt, die Synagoge zu verlassen und in andere Räumlichkeiten umzuziehen. Ein Mann namens Tyrannus, wahrscheinlich ein Philosoph, besaß eine Schule und Paulus konnte die Räumlichkeiten mieten, um dort seine Predigttätigkeit 2 Jahre lang fortzusetzen. Als aber einige verstockt waren dort in der Synagoge und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von der Lehre, trennte er sich von ihnen und sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Und das geschah 2 Jahre lang. Wunderbar, 2 Jahre lang unterwiesen zu werden vom Apostel Paulus. Das geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Auch wir stehen am Ende dieses Jahres vor einem Umzug, nicht wie vor 10 Jahren und auch nicht wie vor 3 Jahren in andere Räumlichkeiten, sondern bildlich gesprochen, also im übertragenen Sinne, ziehen wir wieder in ein neues Jahr um. Und bei einem Umzug, da lässt man in der Regel einiges zurück, besonders wenn man sich kleiner setzt, und anderes nimmt man mit. Und so lassen auch wir einiges im alten Jahr zurück und einiges nehmen wir mit in das neue Jahr. Zunächst einmal, was lassen wir zurück im alten Jahr? Bei Paulus war es sowohl segensreiche, oder waren es sowohl segensreiche, erfreuliche Ereignisse als auch bittere Erfahrungen. Zunächst einmal die segensreichen Ereignisse. Was konnte das Herz des Apostels Paulus mehr erfreuen, als dass unter seinen Volksgenossen durch die Verkündigung des Evangeliums Menschen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus als ihren Erlöser kamen? Und fast überall, wo der Apostel Paulus hinkam, durfte er das erleben. Das waren segensreiche Erfahrungen. Mal mehr, mal weniger intensiv. Mehr oder weniger zahlreich kamen Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Es war eine wunderbare Erfahrung, eine Bestätigung seines Dienstes als Apostel. Er war ja einer, der Gemeinden gründete. Also man könnte das vergleichen mit einem, ganz abgesehen davon, dass ein Apostel damals natürlich eine ganz besondere Stellung hatte, könnte man es vergleichen mit einem Pioniermissionar in unserer Zeit, also einem Missionar, der in ganz neue Gebiete vorstößt, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen und für Jesus zu gewinnen. Dass also Menschen tatsächlich zum Glauben kamen und tatsächlich auch Gemeinden gegründet wurden, das war eine Bestätigung seines Dienstes als Pioniermissionar, als Apostel. So war es in Korinth gewesen. Zuvor ist er ja in Korinth gewesen, bevor er dann nach Ephesus kam. Eine große Schar von Menschen kam dort zum Glauben an den Herrn Jesus. Und auch hier in Ephesus erlebte Paulus die Kraft des Evangeliums, die Kraft des Heiligen Geistes, der Menschen von der Sünde überführte und dann zum Glauben an den Herrn Jesus brachte. Und es ist ja nicht nur Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, das heißt also, der zur Umkehr kommt, sondern es ist auch Freude in der Gemeinde Jesu, wenn das geschieht, dass Menschen wirklich zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen und Vergebung ihrer Sünden durch das Blut Jesu empfangen. Das ist immer Grund zu einer großen Freude. Paulus durfte bei all seinen Leiden, die mit seinem Dienst verbunden waren, diese Freude reichlich erfahren. Und nun war sein Dienst in Ephesus in der Synagoge beendet und es hieß weiterzuziehen und die segensreichen Stunden, die hinter ihm lagen, zurückzulassen und loszulassen. Auch wir haben im vergangenen Jahr manche segensreiche und frohmachende Stunden in der Nachfolge Jesu erlebt. Ich denke, das kann jeder sagen, denn die Abhängigkeit von unserem Herrn Jesus Christus seinen Alltag durchlebt. Und wie einer unserer Brüder vorgestern im Gebetskreis erwähnte, manche Gebetserhörungen haben wir erfahren und manche von Gott geschenkte Begegnungen erlebt. Vielleicht stehen uns am Ende dieses Jahres noch manche ganz konkrete Erlebnisse vor Augen, auf die wir dankbar zurückschauen. Doch wir müssen sie hinter uns lassen. Wir haben sie ja bereits hinter uns gelassen, aber vielleicht muss es am Ende dieses Jahres noch einmal ganz bewusst geschehen. Gott möchte, dass wir erfahrene Segnungen, das ist jetzt wichtig, dass wir das begreifen, denn manche, auch in der Gemeinde Jesu, haben das gar nicht verstanden, dass wir vergangene Segnungen loslassen, erfahrene Segnungen loslassen, indem wir sie Gott wieder zu Füßen legen. Das ist ein ganz wichtiger geistlicher Grundsatz für den Bau der Gemeinde Jesu insgesamt, aber auch für jeden einzelnen Gläubigen. Es ist wie mit den Ältesten in der Offenbarung des Johannes. von denen wir lesen, dass sie die Kronen, die sie ja von Gott empfangen hatten, sie hatten sich diese Kronen ja nicht selbst aufgesetzt, sie hatten sie von Gott empfangen, Gott wieder zu Füßen legen. Wir dürfen sicherlich immer wieder dankbar und froh sein, wenn wir zurückschauen und denken an das, was Gott uns in der Vergangenheit an Segnungen geschenkt hat. Und es darf uns auch ermutigen im Blick auf die Zukunft. Wir denken an das Wort, das wir jetzt auch am Anfang des Gebetskreises gehört haben, aus dem 1. Samuel-Buch: Bis hierher hat uns der Herr gebracht. Bis hierher, Ebenezer. Da wurde ein Denkmal aufgerichtet. Und das war ein Angeld dafür, dass Gott sie auch weiterführen würde, auch weiter für sie sorgen würde, geistlich und auch materiell. Gott hat es verheißen in seinem Wort. Sie schauten also zurück in großer Dankbarkeit und wurden dadurch auch ermutigt für die Zukunft. Das dürfen wir ganz sicherlich nicht unberücksichtigt lassen. Solche Erfahrungen sind uns eine Stärkung und Ermutigung. Aber wir leben eben nicht von vergangenen Segnungen, sondern von der gegenwärtigen Gnade unseres Herrn Jesus Christus, von seiner Gegenwart in unserem Leben. Das ist eigentlich eine große Not, dass das auch immer wieder vorkommt, dass manche auf ihre Bekehrung zurückschauen und haben auch wirklich dankbare Gedanken daran, dass Gott sie gesucht und gefunden hat, aber dass in der Gegenwart das Leben mit dem auferstandenen Herrn doch nicht das ist, was es eigentlich nach dem Vorbild des Neuen Testamentes der Bibel sein sollte. Und das darf nicht sein. Der Segen, den wir empfangen haben, darf uns nicht den Blick verdunkeln für den Geber des Segens. Abraham musste den empfangenen Isaak auf den Altar legen. Den hatte er von Gott empfangen. Isaak war der Sohn der Verheißung, im Unterschied zu Ismael. Dass Abraham Ismael loslassen musste, den Sohn des Fleisches, so könnten wir sagen, also der ihm gegeben wurde, als er noch rein natürlicherweise dazu in der Lage war, Kinder zu haben, das können wir noch verstehen, dass er den loslassen musste. Aber den Isaak, der war ihm von oben her geschenkt, zu einer Zeit, da er selbst unfähig war, noch Kinder zu haben. Gott schenkte ihm durch seine Gnade den Isaak und erwartete von ihm, dass er den Isaak wieder zurücklegte, Gott zu Füßen. Und ähnlich haben wir es bei der Hanna im Alten Testament. Hanna hatte sich einen Sohn erbeten vom Herrn. Samuel kam zur Welt und diesen Samuel gab Hanna zurück an Gott und dann betete sie an, so heißt es. Und Watchman Nee hat darauf sehr viel Wert gelegt, in diesem Zusammenhang zu erklären, was eigentlich Anbetung ist. Anbetung geschieht nicht dadurch, dass wir sagen, wir loben und preisen dich. Ja, wenn es recht ist und von Herzen ist, und es durch Kreuz und Auferstehung Jesu gegangen ist, dann ist das eine rechte Anbetung. Das wollen wir nicht geringschätzen, wenn wir das sagen, den Herrn loben und preisen mit Worten oder mit den Liedern. Aber im Innersten ist Anbetung nur das, was wirklich durch das Kreuz geschehen ist. Und das macht Watchman Nee deutlich und sagt dazu Folgendes: Anbetung kommt unmittelbar im Gefolge des Kreuzes, wo Gott alles in allem ist. Also nicht die Segnungen stehen im Vordergrund, sondern der lebendige Gott selbst. Wenn unsere Hände von allem, was uns lieb ist, entleert sind und der Brennpunkt unseres Lebens sich von uns selbst, und ich füge jetzt einmal hinzu, auch von unseren Segnungen, die wir empfangen haben, auf Gott verlagert, das ist Anbetung. Wenn wir also alles loslassen können, auch die Segnungen, auch die guten Gaben, die wir von Gott empfangen haben, loslassen können und ihm zu Füßen legen können. Ich erinnere noch einmal an die Ältesten in der Offenbarung des Johannes, die ihre Kronen Gott zu Füßen legen. Wenn das geschieht, das ist Anbetung, dann haben wir ihn vor Augen. Und die Segnungen, die wir empfangen haben, verdunkeln uns nicht den Blick für seine Herrlichkeit, für die Herrlichkeit des Gebers aller Gaben. Ganz entscheidend wichtig. Was wir also loslassen am Ende dieses Jahres, sind die Segnungen, die wir empfangen haben. Wir legen sie Gott wieder zu Füßen, auf dass er alles in allem ist. In diesem Sinne lassen wir also die segensreichen, frohmachenden Erfahrungen zurück, wenn wir nun in ein neues Jahr umziehen. Doch auch die unangenehmen, bitteren Ereignisse gilt es zurückzulassen. Es war für Paulus nicht so einfach zu erleben, dass einige der Juden in Ephesus das Evangelium von sich wiesen. Was sie hören wollten, war, dass sie im Grunde genommen gar nicht so schlechte Leute waren und dass sie sich hier und da auf ihrem Lebensweg und in ihrem Verhalten noch verbessern sollten. Dafür waren sie total offen. Wenn der Apostel Paulus in der Synagoge Werke gepredigt hätte, ihnen gesagt hätte, dies und jenes und das müsst ihr tun, um euer Leben zu verbessern, um noch bessere Juden zu werden, frömmere Juden zu werden, dann hätte man ihm nicht widerstanden. Dafür hätte man ein offenes Herz und ein offenes Ohr gehabt, genauso wie auch in unserer Zeit. Und da denken wir nicht nur an die sogenannten Namenchristen, sondern das ist auch in der Gemeinde so. Wenn man ihnen sagt, was sie zu tun haben, sind sie hell begeistert oder aber sehr zerknirscht, weil sie doch nicht das tun können, was man von ihnen erwartet. Aber wenn es um die großen Taten Gottes geht in Christus, um das, was Gott in Christus getan hat, was sein Wesen ausmacht, wenn es um seine Herrlichkeit geht, hat man oft gar kein Verständnis dafür. Das ist eine traurige Sache. Viele Menschen gehen in das neue Jahr hinein mit guten Vorsätzen. Man will sich verbessern. Wenden wir es an auf die Gemeinde. Denken wir nicht in erster Linie an die, die draußen stehen. Die haben auch ihre guten Vorsätze. Die wollen vielleicht im neuen Jahr etwas mehr abnehmen oder auch liebevoller mit ihren Ehepartnern und Kindern umgehen und so weiter. Auch im Berufsleben sind Veränderungen erwünscht. Sie fassen gute Vorsätze. Und mit guten Vorsätzen, so hat jemand gesagt, da ist der Weg zur Hölle gepflastert. Ne? Am Ende des Jahres müssen Sie doch sagen, dass Sie die guten Vorsätze nicht in die Tat umsetzen konnten. Aber denken wir an Gemeinde Jesu. Gute Vorsätze. Mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr Zeugnis geben und, und. Treuer die Versammlungen besuchen und, und. So geht's dann. Dafür hat man ein offenes Ohr. Aber was, um jetzt zurückzukommen auf die Juden in der damaligen Zeit, was sie nicht hören wollten, war erstens, dass sie total schlechte Leute waren vor Gott. Genauso schlecht wie die Heiden. Das wollten sie nicht hören und wahrhaben. Und dass sie nicht in der Lage waren, fromm zu leben, von sich aus. Und dass da einer gekommen ist, der für ihre Schuld am Kreuz auf Golgatha gestorben ist und ihre ganze sündige Natur mit in seinen Tod genommen hat und dass sie ein neues Leben brauchten, dass sie von Neuem geboren werden mussten, das wollten sie nicht hören. Wir können den Menschen sagen, um es noch einmal so auszudrücken, tu das und tu jenes, um dich zu verbessern, und sie sind auch bereit. Aber wenn wir ihnen sagen, du musst von Neuem geboren werden, du musst eine ganz neue Schöpfung werden, das ist nur möglich durch den Glauben an Christus, da hat man dafür kein Verständnis. So schlecht sind wir doch nicht, dass wir nicht verbesserungsfähig wären. Aber so schlecht ist der Mensch. Deshalb braucht er eine neue Natur in Christus Jesus, ein neues Herz, einen neuen Geist, damit das Wohlgefallen des himmlischen Vaters auf ihm ruht. Also Paulus musste diese bittere Erfahrung machen, dass die Tür bei den Juden nur teilweise, nur in einer geringen Weise geöffnet war. So heißt es hier. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von der Lehre, trennte er sich von ihnen und so weiter. Paulus musste auch solche bitteren Erlebnisse dem Herrn überlassen, und frei zu sein für seinen gegenwärtigen Auftrag. Und so auch bei uns. Nun können wir ja sagen, glücklicherweise gehören solche bitteren Erfahrungen, die wir gemacht haben, ein jeder Einzelne unter uns hat seine bitteren Erfahrungen gemacht, hat Verletzungen erlitten im letzten Jahr. Das gehört ja sowieso schon der Vergangenheit an. Aber wir wissen ja, wie uns die Vergangenheit immer wieder einholen kann. Und dass es oft schwer ist, dass das ein großes Problem sein kann, solche negativen Erfahrungen einfach abzuschütteln, als wären sie niemals passiert. Wenn wir sie aber nicht loswerden, dann lähmen sie uns und unseren Dienst in der Gegenwart. Das ist nun mal so, das hat man doch zum Beispiel im Bereich des Sports, dass man den Leuten sagen muss, wenn sie eine Niederlage erlitten haben, hakt das ab. Du musst frei werden in deinem Kopf für die neue Aufgabe. Das ist rein psychologisch eine wichtige Sache. Aber hier geht es ja um etwas anderes und Wichtigeres als Psychologie. Es ist aber eine Tatsache, dass da, wo wir Lasten tragen, Altlasten mit uns rumschleppen, dass wir dann kaum brauchbar sind für die Gegenwart. Wir dürfen allerdings getrost sein. Das Loslassen ist eine Sache des Glaubens. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges, ihr Lieben, dass wir das begreifen. Es ist nicht in erster Linie eine Sache der Erfahrung. Das heißt, es kann durchaus sein, dass du irgendwelche Probleme hast mit vergangenen Erfahrungen, die du gemacht hast, Verletzungen, die du erlitten hast, die dich bitter gemacht haben, und dass diese Verletzungen immer noch eine Rolle spielen, auch im neuen Jahr, dass die Bitterkeit sich immer wieder mal melden kann, dass du immer wieder etwas davon spürst. Bist du dann frei geworden davon oder bist du nicht frei geworden? Wäre jetzt mal eine wichtige Frage an jeden Einzelnen von uns. Wenn du noch etwas spürst von deiner Unversöhnlichkeit und von deiner mangelnden Bereitschaft, anderen zu vergeben, bist du dann wirklich frei oder bist du nicht frei? Nun, jemand, der von seiner Erfahrung herkommt, wird sagen, ja, ich bin nicht frei. Solange ich noch was merke und spüre, bin ich nicht frei. Aber wir kommen nicht von unserer Erfahrung her, sondern wir kommen von der Kreuzesbotschaft her. Du magst noch etwas spüren davon. Du magst noch merken, also ich will eigentlich gar nicht vergeben und ich kann auch nicht vergeben. Aber in Christus Jesus, vom Kreuz her und von der Auferstehung her, hast du bereits vergeben. Es ist alles gut. Wenn das nicht der Fall wäre, gäbe es keine vollkommene Vergebung dem anderen gegenüber. Aber die ist wichtig. Und die haben wir eben nicht in unserer Erfahrung. Selbst wenn sich da nichts mehr regen würde, die haben wir vom Kreuz her. Da hat der Herr Jesus Christus unsere Unversöhnlichkeit und unsere Bitterkeit ein für alle Mal mit in den Tod genommen, auch wenn wir im Jahr 2018 noch in irgendeiner Weise damit zu tun haben oder zu tun hätten. Also, es gibt natürlich solche Erfahrungen. Nehmen wir als Beispiel jemanden, der an den Alkohol gebunden war. Nehmen wir einen Alkoholiker. Das gibt es natürlich, dass solch ein Mensch eine Freiheit vom Alkohol erfährt, bei der er niemals mehr in der Gefahr steht, zum Alkohol zu greifen oder über die Maßen zu trinken. Das gibt es. Aber das Blaue Kreuz, das sich ja mit solchen Menschen beschäftigt, würde uns recht geben darin, dass solche Fälle selten sind. In der Regel geht man davon aus, dass ein ehemaliger Alkoholiker immer den Hang zur Alkoholsucht behält. Das heißt also, er muss sich streng hüten vor dem Alkohol. Nicht mal eine Weinbandbohne darf er zu sich nehmen. Und wir hatten in der Gemeinde vor Jahren solche, die meinten, auch ein ehemaliger Alkoholiker kann ruhig Wein trinken beim Abendmahl. Das darf ihm gar nichts ausmachen, denn er ist ja frei geworden davon, wenn er zum Glauben an Jesus gekommen ist. Er kann frei geworden sein davon und doch diesen Hang dahin immer noch spüren. Aber am Kreuz ist er befreit. Und das ist eine herrliche Botschaft. Wir machen also unsere Befreiung, unser Loslassen von bestimmten Dingen, die uns beschweren im Blick auf die Vergangenheit, nicht abhängig von unserer Erfahrung und davon, dass wir nichts mehr davon spüren, sondern ganz allein von dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Wenn natürlich jemand überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, ja, gut, wunderbar, aber er darf nicht von dieser Erfahrung leben, denn nach vielen, vielen Jahren könnte ihn doch die Vergangenheit wieder einholen. Und was dann? Und was dann? Wir machen also unsere Befreiung, unsere Entlastung im Blick auf das neue Jahr, in das wir hineingehen, nicht abhängig von irgendetwas, was wir in uns selbst spüren, sondern von dem, was Jesus für uns getan hat. Und da ist alles gut gemacht. Und in ihm haben wir ein Ja-Vater. In Christus haben wir dieses Ja-Vater, in ihm ganz allein, im Blick auf manche schwere Wege, die Gott uns auch in der Vergangenheit, auch im letzten Jahr geführt hat. In ihm haben wir das, nicht in uns selbst, in Christus. Er ist unser Ja-Vater. Also am Ende dieses Jahres lassen wir sowohl die erfreulichen als auch die bitteren Erlebnisse hinter uns im Blick auf die Kreuzesbotschaft, im Blick auf das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus. Und das gilt vor Gott und das gilt auch vor unserem Gewissen. Wenn wir recht damit umgehen, dann gilt es auch. Wenn wir auf uns selbst hören, gilt es nicht. Wenn wir auf Christus hören und von daher verstehen, dann gilt es. Was nehmen wir nun mit ins neue Jahr hinein? Was hat der Apostel Paulus mitgenommen in die neuen Räumlichkeiten dort in Ephesus? Hauptsächlich dreierlei. Erstens das Wort Gottes. Er nahm das Wort Gottes mit. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von der Lehre, trennte er sich von ihnen, sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Das Wichtigste nahm er mit, das Wort Gottes. Und wer das Wort Gottes hat, hat Gott selbst, hat den Herrn Jesus Christus selbst. Das dürfen wir niemals voneinander trennen. Und so dürfen wir das Wort Gottes mit hineinnehmen in das neue Jahr. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Das ist doch wunderbar, das Wort Gottes. Wie viele wunderbare Erfahrungen mit dem Wort Gottes haben wir in der Vergangenheit gemacht, aber im neuen Jahr soll es nicht anders sein. Im Gegenteil, das Wort Gottes ist im Zentrum, das Wort vom Kreuz, ist die einzige Lichtquelle, die wir haben. Wenn du das Wort Gottes nicht hast, tappst du ständig im Dunkeln, in der Finsternis. Da hörst du auf das, was der Zeitgeist dir sagt, was die Leute dir in den Medien beibringen wollen oder was dein eigenes Herz dir sagt. Das Wort Gottes ist dazu da, damit du Licht hast auf dem Wege, den du gehen sollst zur Verherrlichung Gottes, zu seinem Wohlgefallen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das dürfen wir mitnehmen ins neue Jahr. Ohne dieses Wort sind wir heillos, hilflos, haltlos. David sagt im Psalm 19, Vers 11, dass das Wort Gottes ihm köstlicher ist als Honig und Honigsalz. Lass mich mal so fragen, ist das auch bei dir der Fall? Natürlich gibt es solche Durststrecken, wo einem das Wort Gottes wenig sagt oder gar nichts sagt, wo wir nicht so richtig Lust haben, das Wort Gottes zu lesen und uns damit zu beschäftigen. Natürlich gibt es solche Durststrecken. Aber grundsätzlich darf es doch so sein, durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes, dass wir mit David sagen können, ja, das Wort Gottes, ohne das Wort Gottes will ich nicht mehr, kann ich nicht mehr sein. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe ihn aller Habe, diesen Schatz, aller Habe und allem anderen vor. Zweitens, was nahm der Apostel Paulus mit? Das Wort Gottes und die Glaubensgeschwister nahm er mit. Er sonderte die Jünger ab, so heißt es hier, und versammelte sich dann mit ihnen in der Schule des Tyrannus. Er nahm also die Jünger Jesu mit. Er hatte Gemeinschaft mit denen, die auch zu Christus gehörten. den er nun das Wort Gottes sagen durfte. 2 Jahre lang, ich betone das noch einmal, 2 Jahre lang, tagtäglich hat der Apostel Paulus gepredigt, hat sie unterwiesen, hat sie gelehrt, damit sie tiefer verwurzelt wurden im Evangelium von der Gnade Gottes in Christus und was daraus resultiert für ihr praktisches Glaubensleben. Dort stellt uns also auch im neuen Jahr Glaubensgeschwister zur Seite, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind. Wir müssen allerdings auch das sagen, das ist ganz wichtig, dass das jeder Einzelne versteht. Der Hebräerbrief spricht davon. Gott allein ist unser Prediger. Gott allein ist unser Seelsorger. Gott allein ist der, der sich um uns kümmert, geistlich und auch materiell. Ganz allein, das muss zunächst einmal ganz, ganz klar sein für uns. Er ist es, er ganz allein. Das andere kommt dann, dass Gott auch bestimmte Menschen begabt, mit bestimmten Fähigkeiten ausrüstet, um dann der Gemeinde damit zu dienen. Aber er ist es allein, immer allein. Das ist wichtig. Sowohl für die, die dienen, als auch für diejenigen, denen gedient wird. Sonst kommt es zu einer seelischen Abhängigkeit unter den Gläubigen, besonders auch zu denen, die vorangehen. Das ist ganz wichtig, das muss klar sein. Dann aber dürfen wir den Dienst derer schätzen lernen, welche Art es auch immer ist, womit uns gedient wird. Und wir dürfen uns untereinander auch geistlich ermutigen und auch korrigieren, auferbauen, austauschen. Es ist in der Gemeinde Jesu immer ein Geben und Nehmen. Auch im neuen Jahr wird das so sein. Nicht nur ein Geben und auch nicht nur ein Nehmen, sondern immer ein Geben und ein Nehmen. Und wir sehen das auch im Leben des Apostels Paulus. Und wenn jemand seinen Weg hätte alleine gehen können, ohne die anderen, dann wäre es der Apostel Paulus gewesen, ja? Aber was sagt er im Brief an die Römer? Was schreibt er ihnen? Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Er möchte also, dass sie durch seinen Dienst gestärkt werden, im Glauben an Christus. Aber es geht noch weiter. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde, durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Also Dienst für Gott, welcher Art auch immer, ist niemals eine Einbahnstraße. Es ist immer ein Austausch, ein Geben und ein Nehmen. Und so darf es auch im neuen Jahr sein. Wir nehmen also die Glaubensgeschwister mit hinein in das neue Jahr. Und als letztes, wir nehmen den Segen Gottes mit ins neue Jahr. Und der floss reichlich hier in Ephesus, sodass man wirklich auch, wenn man das vergleicht mit unserer Zeit und mit uns selbst, ich will nicht sagen neidisch werden könnte, Neid, das Wort Neid ist ja negativ, ja, aber es sollte uns zumindest beugen und demütigen, da heißt es, und das geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Welch ein Segen für die ganze Umgebung, für dieses ganze Gebiet. Segensströme gingen aus von dieser Schule des Tyrannus durch die Verkündigung des Wortes Gottes, durch das Zeugnis der Jünger und Jüngerinnen Jesu. Sie nahmen also den Segen mit in diese neuen Räumlichkeiten und wir nehmen den Segen Gottes auch mit in das neue Jahr. Damit dürfen wir rechnen, vermehrt rechnen, dass Gott uns segnet, den einen so, den anderen anders. Gott kann uns im neuen Jahr mehr segnen als je zuvor. Erwartest du das auch von ihm? Erwartest du wirklich von Gott, dass er dich im Jahr 2018 mehr segnet, dir eine tiefere Gemeinschaft mit ihm schenkt und eine offenere Tür schenkt für andere Menschen, als das jemals zuvor der Fall ist? Rechnest du im Glauben damit? Eine wichtige Frage. Rechnest du wirklich damit? Das ist nämlich das, was Gott will und was Gott dir verheißen hat. wenn auf unserer Arbeit, unserem Leben zunächst einmal, Gemeinschaft mit dem Herrn und unsere Arbeit für ihn, der Segen Gottes ruht, dann ist alles gut. So sagt ja auch der Volksmund, an Gottes Segen ist alles gelegen. Also dreierlei dürfen wir mitnehmen in das neue Jahr: Gottes Wort, unsere Glaubensgeschwister und den Segen Gottes in Christus Jesus, den Segen Gottes, der uns zugesagt ist. Das gilt natürlich immer, wenn wir in ein neues Jahr hineingehen. Aber dann kommt irgendwann auch der letzte Umzug für uns. Vielleicht auch für jemanden hier in unserer Mitte. Der letzte Umzug. Die Wohnungen sind schon im Himmel für uns bereitet. Alles ist fertig. Und dann haben wir alles, was dieses Erdenleben ausmacht, endgültig hinter uns gelassen. Wir haben es schon hinter uns gelassen am Kreuz, aber dann auch in der Erfahrung. Alles Notvolle, alles Leidvolle, unsere eigene Sünde, die Verletzungen, die wir erfahren haben durch andere, durch das Fehlverhalten anderer, all das haben wir dann hinter uns gelassen. Es ist alles vorbei. Und wir schauen in der neuen Welt als verherrlichte Kinder Gottes die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Dann kommen, wie Spurgeon sagt, die Throne, die Harfen, die Lieder, die Psalmen, die weißen Gewänder, das Anschauen Jesu, die Gemeinschaft der Heiligen, die Herrlichkeit Gottes, die Fülle der ewigen Güter, die unendliche selige Wonne. Oh, so sagt er, sei fröhlich und guten Mutes, lieber Christ. Amen.